ARD.
Könnte aber eine Folge werden, aus der du, sagen wir mal, mehr gewichtiger rausgehst, als du reingegangen bist.
Was soll das denn heißen?
Ja, das kommt drauf an, wie du bei dem Spiel nachher abschneidest, was wir vorhaben.
Was für ein Spiel, Tobi? Ich will hier einen Podcast mit dir aufzeichnen. Wir sind ein seriöses Format.
Ja.
Und du kommst jetzt mit dem Spiel.
Das eine schließt das andere nicht aus.
Da bin ich gespannt, was du jetzt vorhast. Unsere Hörer, die ja wirklich einfach auf tiefgründige und fachgerechte Informationen aus sind, wie du denen das erklären willst, dass wir hier jetzt anfangen zu spielen.
Die bekommen sie und sie können selber auch mitspielen. Das alles.
Das sind ja drei Wünsche auf einmal, die erfüllen.
Nee, das sind zwei Wünsche auf einmal. Auf jeden Fall.
Zählen hatte ich es noch nie.
Gibt's das jetzt in der frischen Folge Bundesliga-Update? Weißt du, wenn du schon den Unterschied zwischen 2 und 3 nicht hinkriegst, dann brauchen wir ja gar nicht über tiefgründige Bundesliga-Informationen reden.
Ich habe beim letzten Mal in der letzten Folge gesagt, Mainz hat 3 Punkte, obwohl sie 4 haben. Das heißt, ich kriege nicht nur den Unterschied zwischen 2 und 3 nicht hin, sondern auch den zwischen 3 und 4.
Ja, wenn man auf- oder abrundet, dann passt es ja ungefähr.
Ja, das stimmt.
Jens Walbrot ist da, mein Name ist Tobi Schäfer. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid bei der Vorschau auf das nächste Bundesliga-Wochenende. Der 5. Spieltag steht an in der ersten Liga. Auch auf die zweite Liga werden wir noch ein bisschen gucken. Und der Blick auf die Erste Liga, den machen wir heute mit dem Spiel Wer bin ich? Das ist eine alte Fernsehshow, die müsst ihr jetzt nicht kennen, die Regeln sind relativ einfach. Ich werde Jens Hinweise geben auf entweder einen Verein oder eine Person oder ein Spiel und Jens muss erraten, um welches Spiel oder welche Person oder welchen Verein es geht und dann werden wir darüber sprechen.
Willst du nicht vielleicht noch ein paar mehr Sachen geben, die ich noch so erraten soll? Wir sind bei Personen, Spiele, Paarungen.
Naja, ich will es dir möglichst einfach machen für dich, damit du auch eine Gewinnchance hast. Wenn du was richtig rätst, bekommst du einen Cookie. Du kannst ja also mit 9 Cookies rausgehen.
Deswegen werde ich schwerer sein.
Und deswegen wirst du möglicherweise schwerer sein.
Okay, du kennst meinen Kalorienverbrauch pro Tag nicht.
Und vor allem deinen Kalorienverbrauch in dieser Folge.
Ja, sowieso.
Wir beginnen mal mit der ersten Partie, über die wir sprechen wollen, die jetzt am Wochenende stattfindet. Und dazu ist jetzt gesucht ein Verein, der Teil dieser Partie ist. Und der Verein ist kurz davor, einen Vereinsnegativrekord einzustellen.
Einen Vereinsnegativrekord einzustellen.
Mhm.
Also Heidenheim hat den Negativrekord schon lange eingestellt und überboten. Das kann es nicht sein. Lass mich mal kurz gucken.
Du darfst dir natürlich gerne den Spielplan aufmachen. Ich schenke dir schon mal einen nächsten Hinweis.
Ja.
Meine Vizepräsidentin ist eine ehemalige Ministerpräsidentin.
Ach, Borussia Mönchengladbach.
So sieht's aus. Ich war schon 5-mal deutscher Meister, wäre noch gekommen. Borussia Mönchengladbach spielt im Topspiel am Samstagabend gegen Eintracht Frankfurt und Gladbach ist ja großes Thema. Der Trainerwechsel hat erstmal ein bisschen funktioniert. Ne? Eugen Polanski hat zumindest mal frischen Wind reingebracht und jetzt ist eben das erste Heimspiel, wo dann natürlich nochmal eine besondere Wucht entstehen wird, weil den mögen sie einfach in Gladbach. Und das sorgt natürlich aber auch für ein bisschen Erwartungshaltung und Druck, dass sie jetzt das Spiel gegen Frankfurt gewinnen müssen.
Findest du?
Oder werden sie mit einem Unentschieden da wieder zufrieden?
Ja, klar.
Weil Frankfurt kommt?
Ja.
Aber Frankfurt zuletzt 2-mal verloren?
Ja, also ich sage ja nicht, dass es nicht möglich ist, gegen Frankfurt zu gewinnen, aber ich finde, also die Erwartungshaltung in Gladbach ist, glaube ich, nach dem Saisonstart sehr weit in den Keller geschraubt worden. Und also sie werden jetzt nicht, also ist so meine Haltung, wenn ich jetzt Gladbach-Fan wäre, wäre ich, glaube ich, jetzt auch mit einem Punkt gegen ein starkes Team wie Frankfurt sehr zufrieden. Und ich glaube, das ist auch so das, was so rund um den Borussia Park da jetzt so das vorherrschende Gefühl ist.
Aber dann wären sie wieder bei dem Negativrekord, den wir eben gesucht haben. Gladbach ist seit 11 Bundesligaspielen sieglos. Der Negativrekord liegt bei 12. Dann würden sie den also einstellen. Also es hat es erst einmal gegeben, dass sie halt so lange sieglos waren. Du brauchst aber die Punkte irgendwann.
Ja, die brauchen sie.
Dann ist auch egal, wer kommt. Da muss Gladbach auch als Heimteam den Anspruch haben, wenn man jetzt mal vielleicht die Bayern rauslässt, eigentlich auch jeden schlagen zu können zu Hause.
Also gegen die Bayern haben sie zu Hause ja auch immer ganz gut ausgesehen. Sogar. Ja, also ich bin der Meinung, wenn du jetzt einen Gegner, also die Eintracht ist definitiv ein Top-Team aus der Bundesliga. So, dann musst du als Eintracht, als Borussia Mönchengladbach sehen, was ist gegen so einen Gegner in der aktuellen Konstellation, in der vergangenen Woche zum ersten Mal ein neues System. Personal, das vorher unter Gerardo Seoane keine Rolle spielte, ist auf einmal wieder im Game. Was ist unter diesen Voraussetzungen denn wirklich drin? Und da sage ich ja klar, also ich kann mir Konstellationen vorstellen, wo Gladbach sogar gegen die Eintracht gewinnt, die ja zuletzt halt auch nicht gut ausgesehen hat in der Bundesliga. Ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, dass die Eintracht da nochmal so eine Art für so eine Art Rückschlag sorgt. Und das wäre ja auch, ist ja kein Szenario, was jetzt irgendwie komplett ausgeschlossen ist. Und deswegen, also bleibt entspannt, liebe Gladbacher. Selbst wenn es jetzt nur ein Punkt wäre, das, ich würde das als Erfolg werten.
Zumal sie personell wirklich auch ein paar Problemchen haben. Maschino und Reyna konnten jetzt diese Woche mal nicht trainieren. Dazu fehlen natürlich noch Hack, Ngumo, Honorar. Das ist natürlich auch ganz schön viel, was da noch nicht dabei ist, vom Kleindienst gar nicht zu sprechen. Der aber, und das ist die gute Nachricht für Gladbach, mittlerweile schon wieder auf dem Platz mit Ball trainieren kann, begleitet von seiner Dalmatiner-Hündin Malu, war mit dabei. Mhm. Also das ist natürlich ein Hoffnungsschimmer, dass er dann irgendwann auch wieder dazu stößt. Und bei den Frankfurtern müssen wir aber noch einen Satz dazu sagen, da ist die Erwartungshaltung natürlich auch so, dass die Fans jetzt nicht die dritte Niederlage in der Liga wollen in Folge. Das ist die launische Diva vom Main, macht, zeigt wieder ihr Gesicht. Da merkst du einfach, die Offensive ist super, aber in der Defensive fehlt dann jetzt aktuell doch ein bisschen Stabilität. Und ich glaube, dass es hauptsächlich daran liegt, dass Christensen nicht dabei ist. Ich glaube, er ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler. Mhm. Ohne ihn, ja, haben sie da Schwierigkeiten.
Ja, bin ich bei dir. Ich habe noch einen anderen Ansatz. Also zum einen finde ich, darf man dieses Champions-League-Spiel gegen Galatasaray vergangene Woche sowohl vor als auch danach, jetzt am Wochenende gegen Union, nicht total geringschätzen. Das spielt schon eine Rolle, die haben ja ein unglaubliches Fest da veranstaltet.
Und du meinst, das wirkt so nach und hat so auch vor schon gewirkt quasi, dass man in der Liga nicht bei 100% ist?
Nee, ich habe auch noch einen ziemlich pragmatischen Ansatz, weshalb es die letzten beiden Spiele nicht geklappt hat und weshalb ich auch Chancen für Borussia Mönchengladbach sehe. Sie haben jetzt zweimal hintereinander gegen Teams gespielt, die mit einer Dreierkette verteidigen. Aus einer eher tiefen Ordnung heraus. Auch Leverkusen hat es ja gegen die Eintracht so gemacht, dass sie eher auf sehr klare Umschaltaktionen gesetzt haben. Und ich bin der Meinung, dass die Eintracht sich auch deshalb schwerer tut. Davor haben sie zwei Spiele gegen Viererketten-Teams gewonnen mit der TSG Hoffenheim und mit Werder Bremen, weil die Statik des Gegners dann ihren Stärken, und natürlich spielt Christensen an der Stelle schon auch eine Rolle für die guten Auftritte an den ersten beiden Spieltagen, aber so diesen grundsätzlichen Stärken, die Tempoverschärfung über den Halbraum, also den Raum zwischen Zentrum und der Außenbahn und so Spielverlagerung zum Beispiel, um dann also aus dem Nichts quasi heraus das Tempo zu verschärfen, das funktioniert glaube ich einfach gegen Viererketten-Teams, die natürlich mit Hoffenheim und Werder jetzt auch nicht besonders gut sortiert waren, muss man auch dazu sagen. Also das ist noch auf wackeligen Beinen die These, aber grundsätzlich glaube ich, dass das da nicht so gut funktioniert. Oder besser funktioniert als gegen Fünferketten-Teams oder Dreierketten-Teams. Und da wird Gladbach möglicherweise, so haben sie vergangene Woche ja auch gespielt, ja jetzt auch wieder eine echte Challenge für die Eintracht sein.
Auf jeden Fall hast du dir einen Cookie verdient, weil du eben Gladbach rausbekommen hast. Das ist der erste Punkt für dich. Und wir machen weiter mit dem zweiten Spiel am kommenden Wochenende. Gesucht ist jetzt eine Person, eine leibhaftige Person, ein Protagonist. Wer bin ich? Ich werde bei einem Bundesligaspiel am Wochenende im Stadion sein. Für mein Ticket auf der Tribüne musste ich 15.000 Euro ausgeben.
Herr Steffen Baumgart.
Das teuerste Ticket des Wochenendes. Ausgerechnet gegen seinen Ex-Club, gegen den Hamburger SV. Der fehlt den Unionern natürlich. Am Sonntag ist das Spiel Union gegen den HSV. Erstmal gibt es den Cookie für dich. Was glaubst du, wie geht's aus?
Also ich habe auch ein 0-0 auf dem Zettel, ehrlicherweise. Tendenz eher Union, aber auch 0-0 Gefahr.
Die Frage ist, was wird das für ein Spiel? Union wieder nur mit 30% Ballbesitz und der HSV muss dann mal gucken, wie er ein Spiel gestaltet, wenn er viel den Ball hat?
Ja, sie haben es ja gegen...
Obwohl Union zu Hause spielt, aber das ist denn egal, ne?
Ja, aber also ich finde, Steffen Baumgart wandelt sich so langsam zum Urs Fischer mit schlechten Manieren.
Der Mann mit Mittelfingerspitzengefühl.
Ja. Weil der Stil natürlich schon sehr Classic Union, was die Bundesliga betrifft, angeht, ist mittlerweile. Ne? Also sehr, sehr tiefe Ordnung, kompaktes Zentrum und unglaublich schnelles Umschalten. Und sie haben halt einfach auch echt eine Top-Sturmreihe, muss man sagen. Mit Ansa, Berg und auch Ilic. Ansa und Berg, zwei Union-Spieler in der Top 10 der Torjägerliste. André Ilic, der beste, statistisch beste Kopfballspieler der Bundesliga. Das ist natürlich so gerade für so Umschaltbewegungen richtig gut und das kompakte Verteidigen haben sie mittlerweile auch sehr okay drauf. Und das wird den HSV, also es würde mich wirklich überraschen, wenn es der HSV schafft, Union dazu zu bringen, das Spiel zu machen. Oder? Oder das Spiel wird, machen zu wollen.
Das wird mich auch überraschen. Ich glaube, dass das Spiel möglicherweise auch über Standards entschieden werden könnte. Union sehr anfällig, bei ruhenden Bällen schon 4 Gegentore bekommen. Und der HSV hat da ja zum Beispiel so einen wie Vuškovic, der zuletzt auch das Tor gemacht hat, der übrigens keinen gebrochenen Finger hat, sondern der ist nur geprellt. Er hatte ja vor lauter Ärger, ja, ich glaube, es wäre jetzt auch egal gewesen. Aber der scheint das, was wir immer diskutiert haben mit dieser Verantwortung, dass es doch auch echt eine große Bürde ist für einen 18-Jährigen, scheint er doch mit klarzukommen. Und es ist ja so einer, der vielleicht bei so einem Standard dann so ein Ding reindrückt und für einen Auswärtssieg des HSV sorgen könnte.
Ja, kann er. Ich sehe eher, also der HSV, es ist ja grundsätzlich, bin ich da auch Fan von, eher so auch gegen Heidenheim haben sie es ja häufiger mal versucht, das Spiel zu machen und über, haben wir schon oft drüber gesprochen, über Vieira zum Beispiel oder vor allem über ihn, aber auch, dass Dompe gespielt hat, war dafür total relevant. Dompe hat jetzt unter der Woche mal nicht trainiert, vielleicht ist er wieder fraglich fürs Unionsspiel. Grundsätzlich sind das schon Spielertypen, die da an der Stelle dem HSV helfen könnten, das Spiel zu machen. Du hast halt bei Union, also diese Umschaltbewegung mit diesem unglaublich hohen Tempo. Das Tempo ist tatsächlich ja eigentlich gar nicht so per se erstmal das Thema der HSV-Abwehr, sondern eher dann die Organisation. Und wenn du mal siehst, Ilic, wie der dieses zweite Tor von Union gegen Eintracht Frankfurt vorbereitet, das ist so unfassbar stark. Das ist ja eigentlich, ist es ja nur ein rausgeköpfter Ball und Ilic holt sich den zweiten Ball, macht den quasi in einer Bewegung fest und blockt quasi 3 Gegenspieler. Und dann zieht er den so einmal mit dem rechten Fuß ganz knapp nach hinten und spielt den Ball perfekt in den Lauf von Berg. Und das ist dann an der Stelle eher so ein Thema, wo ich sage, ist die Dreierkette des HSV auch verbunden mit den beiden Schienenspielern so gut organisiert, um das wirklich zu unterbinden. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass Merlin Pontin sagt, ey komm, wir versuchen hier gar nicht wirklich groß das Spiel zu machen, sondern wir versuchen erstmal die Null zu halten. Und naja, Union ist es halt auch historisch betrachtet immer egal gewesen, ob sie das Spiel gewinnen oder 0-0 spielen. Also ganz ist ja sehr überspitzt, aber die haben ja eigentlich auch nichts gegen 0-0. Und deswegen komme ich dazu. Also entweder ein Union-Sieg oder ein 0-0. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der HSV es wirklich, wirklich so mutig angeht, dass sie da in der Lage sind, ein Tor zu erzielen. Nee, klar, Standard reinrutschen ja, vielleicht, aber sehe ich auch eher nicht.
Was glaubst du denn, hat es für eine Auswirkung, dass Baumgart tatsächlich nicht an der Linie steht? Denn das Union-Spiel ist ja schon sehr auf diese Emotionalität oder Intensität auch ausgelegt, die er von außen mit reinbringt. Und die, ne, er schiebt das ja von außen an. Jetzt ist er nicht dabei, sondern sitzt eben nur auf der Tribüne. Glaubst du, das ist da ein Nachteil für Union oder?
Also ich finde, dass ehrlicherweise das in den letzten Spielen schon auch okay strukturiert aussah bei denen. Und das hat dann ja weniger mit Organisation, mit Emotionen als mehr mit Organisation zu tun. Und das sind ja Dinge, die dann irgendwann ja so gefestigt sind, dass es auch mal ohne Trainer passiert. Aber wie, weiß nicht, wie schätzt du das ein?
Ich kann das nicht beurteilen, wie sehr sie das brauchen, das von außen. Aber es ist natürlich immer eine ungewohnte Situation, wenn so ein kleiner Anker außen an der Seitenlinie dann nicht da ist. Aber vielleicht bewirkt es auch genau das Gegenteil, dass sie ein bisschen mehr Ruhe sogar noch reinkriegen, weil er natürlich auch für Impulse sorgt, die vielleicht nicht immer gut sind, die vielleicht dazu verleiten, zu überpacen oder einfach zu übermotiviert zu sein. Also, und es liegt natürlich auch mal ein bisschen am Gegner. Es kommt im HSV jetzt nicht das allerstärkste Team der Liga, wo man von Grund auf, glaube ich, viel Selbstbewusstsein haben kann, dass man die einfach schlagen sollte, auch zu Hause vor allem natürlich. Ne? Den Anspruch sollte Union haben. Wir machen weiter mit der nächsten Partie und mit dem nächsten Wer-bin-ich-Spiel. Gesucht jetzt bei der dritten Partie des Wochenendes ist wieder eine Person. Mhm. Und die fragt, wer bin ich? Ich habe...
Deine Moderation ist wirklich Weltklasse, Tobi.
Ich habe...
Schade, dass du in den 70ern noch nicht Fernsehmoderator warst.
Hast du das damals gesehen schon?
Ja, na klar.
Ich habe...
Da war ich gerade aus der Uni raus.
Aktuell den besten Punkteschnitt aller Trainer der Vereinsgeschichte.
Besten Punkteschnitt aller Trainer der Vereinsgeschichte.
Ja.
Niko Kovac oder Bo Henriksen?
Das ist richtig. Die erste Antwort war schon richtig.
Ja.
Gut. Ja, Niko Kovac.
Yes. Krieg ich jetzt wieder so einen Keks?
Du kriegst wieder einen Keks?
Können wir beim nächsten Mal bitte vorher über die Preise reden?
Das sind fettarme Kekse. Keine Sorge.
Nee, darum geht's gar nicht.
Und du darfst
auch teilen. Mir ein bisschen, die sind mir zu kalorienarm, weißt du. Das ist
also für, auf jeden Fall Niko Kovac mit 2,1 Punkten im Schnitt der beste Trainer in der Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund, wenn man nach dem Punkteschnitt geht. Er hat das Team erwachsen gemacht. So haben sie zuletzt auch gegen Wolfsburg gewonnen. Und wenn sie es genauso angehen in Mainz, da spielen sie nämlich jetzt am Wochenende, dann wäre alles andere als ein BVB-Sieg doch eine große Überraschung.
Für mich auch.
Zumal,
sollen wir das Thema abhaken?
Nein, also zumal beim BVB viele Dinge jetzt wirklich sich gut eingespielt haben. Da sprechen wir natürlich über die Defensive, die mit Nico Schlotterbeck jetzt richtig gut funktioniert. Wir sprechen über die Sechser, wo aktuell sich zwei festgespielt haben und andere nicht zum Zuge kommen lassen. Also Metscher und Sabitzer funktioniert da einfach richtig klasse. Ne, das heißt, die ganzen anderen, die da hinten dran sind, die haben es gerade schwer. Also Bellingham, der Königstransfer, muss aktuell nur zugucken. Das ist auch unerwartet.
Ist das der Königstransfer für dich?
So wurde das immer gesagt, als er geholt wurde.
Ja. Das ist ja auch was so Niko Kovac mit seiner Ruhe, die der immer ausstrahlt, schon auch so auszeichnet, oder? So, dass der da, dass er so das Gefühl vermittelt, ey Leute, ich habe hier alles im Griff, und dazu gehört auch, überlegt ihr, wie lange er am Anfang erstmal nur beobachtet hat und einfach Dinge von seinen Vorgängern übernommen hat. Dazu gehört auch, dass er einfach auf so etablierte Strukturen versucht zu setzen und punktuell Dinge verändert. Und ehrlicherweise finde ich nach der Nummer der Vater von Jude Bellingham steht auf einmal im Kabinentrakt und versucht da mal irgendwie Stress zu machen. Nach dem ersten Spiel gegen St. Pauli war es ja, glaube ich.
Und du hast gesagt, das passiert einem nur als Jugendtrainer.
Ja, habe ich wirklich. Ich habe gedacht, okay, willkommen in meinem Leben, Nico. Aber
kleine Anmerkung der Redaktion, du trainierst eine D-Jugend,
ja, ja,
und hast auch manchmal Diskussionen mit Eltern.
Ja, das kommt vor, genau. Mhm. Und ich finde es halt auch einfach lässig von Niko Kovac und muss man auch sagen von Kehl und so, die haben es dann nachher dann auch so ein bisschen runtergespielt und gesagt so, ja, war ja halb so wild oder so, aber trotzdem, eigentlich ist das wirklich ein echter Affront, und dass er das einfach dann so ganz locker wegmoderiert und sagt, ja, Alter, beweis dich, zeig dich im Training, zeig dich im Spiel, wenn du mal eine Chance kriegst, und ansonsten ist halt einfach jetzt gerade hier der Zug mal auf die Auswechselbank gestellt, die Weiche, so, das finde ich eigentlich total gut, und das ist auch was so diesem so sehr hitzigen BVB insgesamt drumherum, finde ich, gerade sehr, sehr gut tut, oder?
Und was auch gut tun wird, ist, dass Fabio Silva möglicherweise zum ersten Mal im Kader ist und dass er vielleicht zum ersten Mal ein paar Minuten bekommt. Ich glaube, das ist wichtig zu wissen. Wir haben da noch einen zweiten vorne, falls mit Guirassy mal was ist, der vielleicht nochmal eine andere Note reinbringt. Den brauchen sie. Das ist einfach auch, selbst wenn er nicht von Beginn an spielt, ist es einfach fürs Gewissen einfach eine beruhigende Tatsache. Wir haben da noch ein Backup.
Sie sind von Guirassy schon sehr abhängig, das muss man sagen. Und es ist da trotzdem, also dass Abwehrspieler in der Bundesliga Guirassy so gut aus dem Spiel kriegen, wie es in der vergangenen Woche Jens und Kolarakis hingekriegt haben, die Wolfsburger Innenverteidiger, ist schon sehr, sehr selten. Ich bin da noch sehr zurückhaltend, sage ich dir ganz ehrlich, weil auch schon wieder, dass der geholt wird und ist dann erstmal noch mal wochenlang verletzt. Das finde ich ist auch, du zahlst trotzdem 25 Mios für den, ist auch schon wieder sehr BVB-like. Also ich bin da noch zurückhaltend, wie groß sein Impact dann tatsächlich sein kann.
Ja, irgendwas wird er schon können, sonst hätte man ihn nicht geholt, aber das muss er natürlich erstmal beweisen. Aber wenn wir das mit den Bayern vergleichen, da hat der Jackson auch noch nicht bewiesen, dass er ein richtig guter ist, weil er aber einfach die Chance dann noch nicht hatte. Also, ich glaube, da kann man entspannt sein.
Erstmal wäre ich als BVB-Fan eh entspannt gerade, weil das ja so insgesamt schon sehr schlüssig wirkt alles. Und trotzdem weiß ich nicht, ob ich wirklich, wenn ich mir so die BVB-Transfers der vergangenen Jahre anschaue, da sofort davon überzeugt sein soll, dass der wirklich auch was kann, wenn man 25 Millionen für den bezahlt. Also bin ich nicht zu 100% überzeugt. So.
Noch ein Satz zum Gegner. Bei den Mainzern fehlt Dominic Kohr. Das ist ein Szenario, das ist jetzt nicht total ungewohnt.
Das kommt schon mal vor, ja.
Die Frage ist, wer ersetzt ihn da hinten? Andere gute Nachricht, Lee trainiert zumindest mal wieder mit. Ich weiß nicht, ob er schon eine Option ist. Hollerbach wäre eigentlich wieder fit gewesen, hat jetzt aber einen Infekt. Das heißt, fällt dann irgendwie auch, glaube ich, dann noch aus. Mhm. Und dann wird es natürlich darauf ankommen, wie gut kriegen sie den BVB verteidigt, um vielleicht was zu holen zu Hause. Aber
also eigentlich,
wird schon schwer.
Eigentlich muss man ja sagen, ist das, was Mainz stark macht, genau das, was dem BVB in den vergangenen Jahren Probleme bereitet hat. So dieses hohe Pressing, das Umschaltspiel sofort attackieren, stören, dieses Tempo dann. Also das sind schon Dinge, auch diese Wege hinter die Kette mit beispielsweise Paul Nebel. Das ist schon was dem BVB in der Vergangenheit oft wehgetan hat. Und wo sie in dieser Saison, also sie haben es ja dadurch, dass dann halt zum einen personell Dinge passiert sind, zum anderen aber auch durch dann irgendwann diese Taktikumstellung auf die Dreierkette, haben sie es dann hinbekommen, dass ja irgendwie in den Griff zu bekommen. Für mich ist da Schlotterbeck total relevant an der Stelle. Zum einen, weil er halt einfach auch im wilden Verteidigen, sage ich mal, also wenn der Verband aufgelöst wird und du musst einfach ein 1 gegen 1 irgendwie mit hohem Tempo irgendwie versuchen zu lösen, da ist er einfach überragend stark. Und das Zweite ist, er gibt dir halt jetzt einfach nochmal eine viel passgenauere Komponente, um so ein hohes Pressing des Gegners, sagen wir mal, so auszuhebeln. Indem er mit seinen starken, langen Pässen einfach das Mittelfeld direkt überbrückt und auch das Anlaufen des Gegners damit unschädlich macht. Und das ist dann aber eine andere Qualität, als zu sagen, okay, wir schlagen erstmal den Ball lang nach vorne und gucken dann, wir gehen auf den zweiten. Sondern der hat ja dann tatsächlich auch die Möglichkeit, mal beispielsweise Adeyemi direkt einzusetzen. So. Und das ist dann was den Mainzern wehtun wird. Ich denke, dass das auch am Ende so den Ausschlag gibt. Und gar nicht so sehr, dass es jetzt die Spielstärke des BVB ist. Der Mainz 05 wird den BVB schon trotzdem noch vor Aufgaben stellen, bin ich mir ziemlich sicher. Und mit Schlotterbeck kommt für mich da derjenige ins Spiel, der den Unterschied dann an der Stelle macht.
Ich würde ihn auch die Ecken wieder schießen lassen, aber er kann auch nicht alles machen.
Nee, das stimmt auch.
Die Ecken waren sensationell.
Muss ja auch erst langsam mal wieder reinkommen.
Ja. Jens, 3 von 3 bisher, sehr gut. Wir kommen zum nächsten Spiel. Mal gucken, ob du es wieder errätst. Es geht jetzt um eine Partie, die gesucht ist. Die Luftlinie zwischen den beiden Städten, die Alter. Das Spiel austragen, beträgt 580 Kilometer.
Das ist ja.
Es handelt sich um das Rekordduell der Bundesliga-Geschichte.
Ja, dann muss es Köln-Stuttgart sein.
Nee, das ist falsch.
Scheiße. Das Rekordduell der Bundesliga.
Zusammen sind sie 38 Mal deutscher Meister geworden, die beiden Teams, die aufeinandertreffen.
Nur? Also nicht beide zusammen, sondern...
Doch, beide zusammen.
Ja, ich meinte nur 580 Kilometer zwischen Bremen und Bayern?
Luftlinie. Ich habe auch gedacht, das ist mehr. Ich habe es gegoogelt. Also
du hast nämlich schön aufs Glatteis geführt, danke.
Ja, das ist ja der Sinn von diesem ja, Spiel.
Da kriege ich jetzt keinen Keks oder was?
Freitagabend.
Das ist aber schade.
Bayern gegen Bremen zum 117. Mal dieses Duell. Und ja, da ist natürlich nur die Frage, wie hoch gewinnen die Bayern? Das, also wie eigentlich bei jedem Bayern-Spiel. Sie haben mit Harry Kane... den besten Spieler der Liga aktuell, der schon 8 Mal getroffen hat, der auf dem Weg ist, diesen Lewandowski-Rekord zu pulverisieren. Wenn es so weitergeht, dann hat er am Ende der Saison 68, stimmt die Hochrechnung? Mhm. Lewandowski war bei 41. Noch häufiger zu diesem Zeitpunkt der Saison hat nur ein gewisser Peter Mayer getroffen. Das war 1967 für Borussia Mönchengladbach. Der hatte nach 4 Spielen schon 9 Tore.
Ja, das war kurz, nachdem deine Moderationskarriere startete, ne, oder?
Und auf der anderen Seite kommt natürlich mit Werder Bremen eine Mannschaft, die schon 10 Gegentore kassiert hat.
Ja.
Und das könnte gefährlich werden. Und daher stellt sich so ein bisschen die Frage, wie verteidigen sie es hinten? Nimmt man Koulibaly vielleicht mal raus, den jungen Verteidiger, um ihn da vor diesem Bayern-Gewitter zu schützen? Amos Pieper wäre wieder eine Option. Neben Friedel, Stark fehlt ja noch. Aber das ist eigentlich keine Chance für Bremen, oder? Obwohl sie da ja mal 1-0 gewonnen haben, vor, was war denn, letztes Jahr?
Ne, ist noch nicht so lange her.
Ist Weiser, glaube ich, mit dem Tor.
2 Jahre, ja genau. Ja. Ne, 2 Jahre ist es noch nicht. Das war letzte Saison im Hinspiel, kann das sein?
Aber kann man natürlich nicht mehr miteinander vergleichen, weil Zeitpunkt jetzt dieser Saison, die Bayern sind einfach aktuell nicht zu schlagen.
Anthony Jung ist halt auch nicht mehr bei Werder, ne? Er spielt jetzt in Freiburg, so.
Ja.
Nein, Marco Friedl hat unter der Woche auch nicht trainiert, mal kurzzeitig, soll aber wahrscheinlich fit, also wenn der nicht fit ist, ich kann mir das nicht vorstellen, der wird gegen Bayern spielen. Und dann ist es natürlich die Frage, die große Frage, neben dem Verteidigen der Außenbahn, so wenn ich mir vorstelle, Felix Agu, ja, mit Ball war das an vielen, gegen Gladbach vor allem richtig gut, aber da wurde auch defensiv nicht gefordert. Das sah jetzt vergangene Woche dann schon wieder anders aus. Wenn er jetzt gegen Michael Olise spielt, huiuiui. Da kannst du schon mal schnell im Karussell sitzen. Mhm. Das Problem ist halt, dass du diese Stabilität, das passt halt ja nicht so richtig zum Ansatz erstmal von Horst Steffen. Und ich bin mir ehrlicherweise auch sicher, dass das jetzt gegen die Bayern noch nicht so, so sattelfest sein wird am Ende. Also alles andere als das Pieper-Spiel kann ich mir für dieses Match nicht vorstellen. Ich denke, Koulibaly wird auch, vielleicht um ihn mal so ein bisschen so aus der in Anführungszeichen Schusslinie zu nehmen, er war ja nie richtig schlecht, aber jetzt mit dem Eigentor dann auch schon wieder und so.
Ja, der hat schon viel Inhalt gehabt in dieser Saison, genau, für einen 18-Jährigen.
Für einen 18-Jährigen und dann auch ganz schön viel Verantwortung. Zum Beispiel hat Freiburg ihn einfach das Spiel aufbauen lassen. So einfach gesagt, so komm, mach mal, lass uns mal den Ball dem geben, den laufen wir nicht an. Und hat dann darauf gesetzt, dass quasi durch seine Unerfahrenheit und vielleicht auch Nervosität dann da Fehler passieren. Ich würde ihn auf jeden Fall jetzt erstmal, würde ihm mal eine Pause geben, gegen die Bayern.
Ja.
Aber man darf ja auch nicht vergessen, ne? Also du hast ja schon auch mit Mangula, kann der wieder spielen, weiß man nicht genau, aber Ginma hast du auch noch. Du hast ja schon auch das Tempo, was den Bayern hier und da mal Probleme bereitet hat in der Vergangenheit. Mir fehlt die Fantasie, dass das wirklich zum Tragen kommt. Also selbst wenn sie dann einen machen, dann verlieren sie trotzdem 4-1 oder so. Aber zumindest gibt es ja diese Möglichkeiten in der Offensive, gibt es ja schon.
Am Freitagabend, also die Bayern gegen Bremen, die eröffnen den fünften Spieltag. Wir machen weiter mit der nächsten Partie. Und gesucht ist jetzt ein Verein, der teilnimmt an dieser Partie. Und der bisher in allen Spielen geführt hat, aber nur einmal gewonnen hat in dieser Saison.
Alle Spiele geführt hat Leverkusen, ne? Und hat aber nur gegen Frankfurt gewonnen. Ja.
Das ist richtig. Ich hätte noch die Hinweise gehabt, ich habe ungefähr 170.000 Einwohner und ich habe den zweitgrößten Kaderumbruch der Bundesliga-Geschichte hinter mir. Ich bin Bayer Leverkusen. Spielen beim FC St. Pauli. Andrich ist wieder dabei. Ganz wichtig. Fernandes auch. Aber Teller fehlt weiterhin. Der geht ihnen schon ab, ne?
Ja, natürlich fehlt Nathan Teller. Auf der anderen Seite gibt es ja da auch schon Möglichkeiten, das vom Skillset her zu ersetzen. So grundsätzlich im Kader von Bayer Leverkusen. Und wahrscheinlich werden die Partien jetzt nicht ganz unterschiedlich sein, also die sie jetzt erwartet gegen St. Pauli und die sie gespielt haben gegen Gladbach. Nicht nur wegen der taktisch gleichen Herangehensweise, also was die reine Formation angeht, Herangehensweise, sondern das, was Gladbach probiert hat mit den Leverkusenern, also vor allem das Zentrum so zu schließen, dass da nicht schnell Tempo aufgenommen werden kann, also dass in die letzte Reihe durchgespielt wird mit einem flachen Pass oder so, das haben sie sehr gut unterbunden, das kann St. Pauli auch richtig gut. St. Pauli kann nach Ball gewinnen, weil das einfach viel organischer und einstudierter ist, viel besser dann noch in schlüssige Umschaltsituationen kommen als Gladbach vergangene Woche. Und wenn du mal schaust, welche Chancen Gladbach dann auch zum Beispiel dieses in der ersten Halbzeit Jens Kastrop, dieser Treffer, der da entsteht, über Ball in die Spitze und dann quasi aus dem Halbraum nachrücken, nach vorn in Richtung Strafraum. So Moves hat natürlich St. Pauli auch ohne Ende drauf. Dazu kommt halt auch noch das Flügelspiel. Das wird ein knackiges Match für Leverkusen. Die sind noch nicht so safe, oder? So, nee, finde ich. Letzte Woche sahen die jetzt schon auch hier und da ein bisschen, sah das noch ein bisschen Impro aus, alles gegen Gladbach.
Zumal St. Pauli aber relativ safe ist. Sie haben zwar in Stuttgart verloren, aber war eigentlich ein guter Auftritt und sie wissen, woran es lag. Sie sind da einfach zu wenig gelaufen. Das ist auch Schlüssel für ihr Spiel. Sind in Stuttgart, glaube ich, 115 statt wie üblich sonst immer über 120 Kilometer gelaufen. Und das wird zu Hause wahrscheinlich ja dann nicht vorkommen. Und wir haben viel über St. Pauli gesprochen in dieser Saison. Die sind richtig gefestigt und gut strukturiert und gefährlich nach vorne. Und das wird nicht so einfach.
Nee, diese Laufwerte kreide ich ein bisschen auch dem guten Spiel des VfB an, weil die halt sehr schnell sehr gut in die Gegenpressing-Situationen gekommen sind, den Ball zurückerobert haben und sagen wir also St. Pauli musste ganz viel so im tiefen Block einfach ein bisschen verschieben, dadurch hast du dann weniger Laufbewegung, als wenn du deinen Gegner über den ganzen Platz so versuchst zu jagen. Das wird da mit Sicherheit auch eine Rolle gespielt haben und trotzdem, du hast schon recht, irgendwie hatte ich auch den Eindruck, die sind so, St. Pauli ist irgendwie nicht so richtig mit dem Kopf da in Stuttgart so, ne?
Was aber kein Spiegelbild der Saison natürlich ist.
Nee, ne? Natürlich
ich glaub, nicht. Solche Spiele nehmen, müssen sie auch einfach in Kauf nehmen. Sie sind, glaube ich, trotzdem total happy, wie die Saison bisher gelaufen ist. Und es gibt ja Willen, dass St. Pauli vielleicht bis zum Ende der Saison sogar um Europa mitspielen könnte. Vielleicht,
wer sagt denn sowas?
Irgendwelche Fußballexperten in anderen Podcasts, habe ich das gehört. Vielleicht muss man nicht ganz so hoch greifen, weil es auch unnötig einfach dann eine Erwartungshaltung schürt, die man gar nicht braucht. Also das muss man ja gar nicht haben. Also safe in der Liga bleiben, damit sind sie ja, glaube ich, schon zufrieden.
St. Pauli hat die meisten Torschüsse der ganzen Liga abgegeben. St. Pauli hat die zweitmeisten Kontertore erzielt. St. Pauli hat sich die zweitmeisten Großchancen der Liga gemeinsam mit dem BVB rausgespielt. So, also die haben, das ist richtig, richtig gut und ich werde das auch in jeder Folge hier erzählen. St. Pauli ist wirklich, hat wirklich Riesenpotenzial und die haben auch jetzt gegen Leverkusen eine Chance, mindestens einen Punkt zu holen. Zumal war das nicht so, dass Leverkusen gegen St. Pauli auch immer historisch betrachtet immer ziemlich schlecht aussah?
Kann ich mich jetzt so ad hoc nicht
dran
erinnern.
Dann müsste ich mal ein Quiz machen, Tobi, du kriegst einen Keks.
Ein Geschichtsquiz?
Ja, also ein Bundesliga-Historien-Quiz. Du kriegst einen Keks, wenn du mir sagst, ob das stimmt.
Ja, das ist ja eine weit gefasste Frage.
Ich kenne auch die Antwort nicht, aber.
Ja, dann machen wir den Faktencheck und klären das in einer der nächsten Folgen auf.
Jetzt auch noch Faktencheck. Ja. Mir wird das zu viel TV-Sendung hier, Tobi.
Wir machen mal weiter mit dem nächsten Spiel. 4 Kekse hast du schon da liegen von 5. Gute Ausbeute. Wir suchen jetzt wieder einen Verein. Unter meinem Trainer, wer bin ich? Welcher Verein bin ich? Unter meinem Trainer haben wir von 20 Elfmetern 10 verschossen.
Unter meinem Trainer haben wir von 20 Elfmetern 10 verschossen.
Ich habe den drittbesten Zuschauerschnitt in der Bundesliga.
Drittbesten Zuschauerschnitt.
Und ich stand 1989 im UEFA-Cup-Finale gegen Maradona. Von wegen Geschichtsquiz.
Unter meinem Trainer haben wir, wie war das nochmal?
Die Hälfte aller Elfmeter verschossen. Von 20 Elfmetern haben wir 10 verschossen.
Ja, dann der VfB.
So, ja. Genau. Das war ja Thema zuletzt auch, dieser unsägliche Elfmeter von Angelo Stiller.
Hätte ich drauf kommen können.
Hat am Wochenende nochmal welchen Preis bekommen? Bester
Angelo Stiller?
Comedy-Oscar oder was war das?
Die goldene Himbeere.
Also, das wird das große Thema sein. Demirovic ist wahrscheinlich derjenige, der als nächstes dann wieder schießen darf. Der VfB spielt Sonntag beim 1. FC Köln. Für die Kölner ist es erst das zweite Heimspiel in dieser Saison. Man hat so das Gefühl, die Saison ist doch schon ewig lang und Köln hat dabei erst ein Heimspiel gehabt. Das heißt, die Stimmung wird herausragend wieder da sein. Das wird nicht einfach für den VfB. Frag mal Freiburg, wie das dann ist, wenn man in Köln spielen muss mit der aktuellen Euphorie und mit der aktuellen Form. Und vor allem beim VfB ist ja eh so. Zweimal zu Hause gewonnen, auswärts beide Spiele verloren oder zwei Spiele verloren. Und auswärts unheimlich laufschwach. Das könnte ihnen gerade in Köln natürlich zum Verhängnis dann auch wieder werden.
Ich bin nicht sicher, ob da letzte Woche vielleicht auch, klar, auswärts ist jetzt der neue Lackmustest in Anführungszeichen, aber wie gesagt, in der vergangenen Woche hatten sie im Schnitt 40 Sprints mehr als über die Saison im Durchschnitt und über 50 Tempoläufe mehr als über die Saison im Durchschnitt. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass Sebastian Hoeneß da schon was bei seinen Spielern erreicht hat. Und ich bin da, also, ich glaube, das wird für den FC schon eine Challenge, da zu Hause auch was zu holen. Wahrscheinlich die größte Heimspiel-Challenge, die sie bisher hatten.
Ich glaube aber, dass das geht für die Kölner, weil wir können jetzt auch noch nicht abschätzen, was bewirkt das Europa-League-Spiel für den VfB. Wir zeichnen vor dem Spiel gegen Vigo auf. Das könnte auch eine sehr intensive Partie werden. Die beiden Mannschaften haben sich ja in der Vorbereitung getroffen und da ging es echt richtig zur Sache. Und Sebastian Hoeneß hat gesagt, er sieht keinen Grund, warum das jetzt im Europa-League-Spiel, im Pflichtspiel nicht auch so sein sollte. Und das kostet natürlich schon dann Körner, die du vielleicht in Köln nicht hast. Und deswegen sehe ich da durchaus eine Möglichkeit für den FC, was zu holen.
Wobei man sagen muss, also das ist ja, wir haben das beim VfB ja in der vergangenen Saison auch immer gesehen. Ne? Du hast da mal ein Spiel richtig gut, dann war es wieder zwei Spiele nicht so gut, dann zeigen sie es wieder. Ich bin der Meinung, dass sie jetzt in der vergangenen Woche schon das, was sie ganz am Anfang dieses Sebastian Hoeneß-Hypes so stark gemacht hat, dieses schwer auszurechnende, dieses Variable, dieses dynamische, dieses Kombinationsspiel, dass sie das in der vergangenen Woche teilweise wieder etablieren konnten. So, und durch El Kalous und auch, finde ich, durch Thiago Tomás, der spielt das meiner Meinung nach eher so wie so ein zweiter Stürmer neben Demirovic. Dadurch kommt da, finde ich, eine Dynamik rein, die sie ganz lange so nicht hatten oder wo es ein bisschen schwerer war, sie auszurechnen. Und ich bin der Meinung, dass das dem VfB helfen kann, auch wieder ein Selbstverständnis da reinzubekommen. Wegen Chema Andres auch, also der, denkst du, Karasor spielt?
Karasor ist der aktuelle Verlierer der Verlierer der aktuellen Situation. Finde ich. Deswegen, warum sollte er das ändern? Aber auch da wieder Thema Belastung, Belastungssteuerung. Wenn jetzt, je nachdem, wer jetzt heute spielt in der Europa League, switcht man dann vielleicht für Sonntag dann doch nochmal.
Ja, das kann durchaus.
Du musst natürlich auch aufpassen, dass du dir die Stimmung nicht vergiftest. Wenn du den Kapitän auf Dauer draußen lässt, dann hast du ein Thema.
Das ist auch so, glaube ich, innerhalb der Mannschaft schon irgendwie so ein Thema. Vielleicht ist es ja auch was Karasor jetzt nochmal ein bisschen anspornt. Aber also Chema Andres gibt mir total die Palacios-Vibes. So, der ist extrem gut, finde ich, im defensiven Zweikampf.
Rodri auch so ein bisschen, finde ich.
Ja, ja, ich bin eher der, also für
so
mir
ein bisschen
ist.
Schlaksig auch.
Mir ist der, ja, das, also vielleicht entwickelt der sich dann eher in so eine Richtung. Ich finde, der ist halt eher noch so ein bisschen giftiger gegen den Ball. So wie, also auch ich bin bei dir, der hat ein sehr gutes Gefühl für das Spiel, finde ich. So, also das, was man jetzt in dem einen Spiel von ihm gesehen hat. Das ist schon ein bisschen Rodri, aber von Palacios, finde ich, hat er halt auch noch so dieses Intensive und dann auch so die ich sag mal, die Fähigkeit, dann auch mal den Ball ein paar Meter mitzutragen, also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hat dazu geführt, dass diese Dynamik reinkommt, aber das ist, glaube ich, ein Zusammenspiel aus diesen verschiedenen Dingen. Ne? Also auch El Khalous, der ist viel schwieriger auszurechnen, als es vorher beispielsweise Undaf war. So, weil der einfach noch andere Bewegungen, andere Räume beläuft, so, ne? Also dann irgendwie auch mal nach halb links rausgeht und so den Ball abholt. Das ist dann ein bisschen, ja, dadurch wird es halt für den Gegner schwieriger, sich darauf einzustellen. Und dann kriegst du halt Demirovic auch richtig gut in die Show, weil sich der Fokus von ihm so ein bisschen wegorientiert, so nach und nach, ne?
Es ist auf jeden Fall ein Spiel, auf das ich mich fast am meisten freue. Köln gegen Stuttgart am Sonntag.
Ja, das macht bestimmt Bock.
Wo du auch vermutet hast, das ist das häufigste Duell in der Bundesliga-Geschichte. Wie konntest du das nur... Das war ein Fail, Jens. Versetzungsgefährdet.
So ist es. Aber dafür habe ich auch keinen Keks bekommen.
Genau. Den kannst du dir jetzt holen, den nächsten Keks. Wir suchen wieder ein Team bei der nächsten Partie. Wer bin ich? Meinen letzten Heimsieg schaffte ich im Januar. Da habe ich das letzte Mal ein Heimspiel gewonnen.
Also wir haben ja noch Wolfsburg, Leipzig offen.
Jetzt macht er das Ausschlussprinzip. Ja, also das kann jeder.
Das könnten aber tatsächlich beide sein. Wolfsburg hat ja zum letzten Mal im Januar gewonnen zu Hause.
Das ist richtig. Wolfsburg spielt dann jetzt gegen Leipzig. Was wird das für ein Spiel? Leipzig jetzt mit 3 Siegen ist richtig in der Saison drin. Ist das Leipzig, was wir in den letzten Jahren häufig hatten? Und Wolfsburg eben in diesem Heimkomplex. Aber es sind natürlich beides Teams, die irgendwie viel Tempo haben, schnelles Umschalten, wenig Ballbesitz. Also auch das könnte attraktiv werden. Also zumindest geht es da viel hin und her vielleicht.
Oder beide wissen nicht, was sie anfangen sollen damit, mit der Situation.
Also es ist natürlich eher ein Vorteil für Leipzig, wenn Wolfsburg auch als Heimteam dazu gezwungen ist, das Spiel natürlich zu machen.
Also auch da habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben 0-0 Gefahr. Weil, also ich rechne nicht damit, weil die individuelle Qualität dann bei beiden schon so ist, dass irgendeiner von denen das dann aufreißen und aufbrechen kann. Eher bin ich bei Leipzig tatsächlich. Aber ja, also Leipzig, wenn du mal guckst, die haben nur gegen den FC ein Gegentor bekommen. Davor nur 6 gegen Bayern halt. So, aber danach, das war ja dann quasi irgendwie ein Reset. RB hat noch kein Standard-Gegentor bekommen. Das ist aber für Wolfsburg eigentlich voll relevant, offensiv bisher in dieser Saison. Und beide bestechen, finde ich, so vor allem durch die gute Struktur. Und auch unter Ole Werner ist das ja nicht mehr so wild, wie RB sonst schon mal war, auch im Spielaufbau. Es wird
oft. Aber es geht schon wieder so ein bisschen in die Richtung von RB, klassisch RB.
Warum?
Naja, es hat schon wieder auch so ein bisschen die Umschaltmomente, schon so ein bisschen mehr Tempo.
Also ich würde sagen,
er vereint das schon ganz gut.
Ich würde sagen, es geht eher in die Richtung von Werder letzte Saison. Also zum Beispiel baut Leipzig immer, oder zumindest war es jetzt in den vergangenen Wochen so, um möglichst im Spielaufbau Fehler zu vermeiden, mit der Viererkette auf. Also mit Außenverteidigern, die eher flach stehen, was natürlich hilft. Was natürlich möglich ist, weil sie eh dadurch, dass sie die schnellen Flügelstürmer haben, eh den Flügel doppelt besetzt haben. Das heißt, die müssen sich um die Breite vorne jetzt keine Gedanken machen. Und trotzdem ist das eher was Abwartendes, was jetzt nicht darauf aus ist, sofort in eine hohe Position für einen Torabschluss zu kommen. Sondern das ist eher so was Bedachtes, bisschen, man hat erstmal die Ballsicherheit und versucht dann daraus die Möglichkeiten zu generieren, mal Tempo aufzunehmen. Und das klappt natürlich vor allem durch die individuelle Qualität vorne immer wieder richtig gut. Und sie haben mit Asan Ouedraogo, der wird ja wahrscheinlich wieder spielen, weil Xaver Schlager ja weiterhin ausfällt, haben sie natürlich auch aus dem Zentrum ziemlich viel Dynamik. Und das gibt dir dann natürlich nochmal einen Vorteil. Und das alles zusammen führt dazu, dass ich sage, ich sehe die gegen Wolfsburg vorne. Es würde mich wirklich nicht überraschen, wenn das ein Low-Scoring-Game wird. Sag ich dir ehrlich.
Nusa ist auch zurück bei den Leipzigern, Haidara möglicherweise auch. Was dazu kommt, bei den Leipzigern sind das zweikampfstärkste Team in der Bundesliga. Das scheint ja auch nicht zu schaden, wenn man beim Fußball Zweikämpfe gewinnt, was man so hört. Nächste Partie. Wen suchen wir denn jetzt?
Na, jetzt? Da bin ich gespannt, welche Partie jetzt noch kommt.
Naja, wir haben ja noch, zwei bleiben noch übrig.
Zwei? Wir haben noch Heidenheim Augsburg, oder?
Nee, wir haben noch zwei Partien übrig.
Echt?
Mhm.
Oh Mist.
Und suchen jetzt einen Menschen, der aktuell von allen Bundesliga-Trainern den schlechtesten Punkteschnitt hat.
Ja, Sandro Wagner.
Ja. Ich hätte noch gesagt, bei meinem Bundesliga-Debüt als Spieler wurde ich für Miroslav Klose eingewechselt. und ich bin 1,94 groß. Sandro Wagner steht die ganze Saison schon irgendwie im Fokus, total gehypt, guter Start und jetzt ist er total unter Druck, weil Augsburg die Erwartungen nicht mehr erfüllt, was eigentlich ja Quatsch ist. Also, aber die Erwartungen, das haben sie natürlich...
Wessen Erwartungen erfüllt Augsburg denn nicht?
Deine? Es sind ja schon irgendwie die Erwartungen groß geworden, weil Sandro Wagner viel versprochen hat, auch den Stil zu ändern, offensiver zu werden. Das funktioniert auch, ne? Augsburg spielt unter Wagner ein bisschen mehr mit dem Ball, größeres Engagement, mehr Laufkilometer, aber es fruchtet eben noch nicht so richtig nach vorne. Und hinten sind sie auf einmal löchrig. Beste Defensive in der Rückrunde in der vergangenen Saison. Damen jetzt noch gar nicht zu null gespielt. So, da fehlt natürlich jetzt die Balance. Hinten wieder das alte Augsburg und vorne effektiver werden.
Aber es spielt jetzt bei Heidenheim gegen Augsburg Platz 18 gegen Platz 18, was die X-Goals angeht. Also die Tore, die erwartbar gewesen wären. So, beide haben 3,96. Und Augsburg hat aus diesen 3,96 X-Goals 6 Tore gemacht. Das spricht für mich dann schon dafür, dass sie vorne die Erwartungen vielleicht sogar ein bisschen übertreffen.
Aber sie haben jetzt einmal gewonnen.
Ja, sie haben einmal gewonnen. Es ist auch, ich finde das auch tatsächlich nicht schlüssig. Ich bin nur nicht, also hat Sandro Wagner wirklich gesagt, er wird hier mehr Offensivfußball an den Start bringen? Oder haben wir das alle nur erwartet? Weil er irgendwie durch diese Nagelsmann-Zeit so diesen Ruf irgendwie sich erarbeitet hat.
Hätte er Tore auch behalten können.
Ja, hättest du auch.
Ja, haben sie aber nicht.
Warum auch immer.
Sie haben ja Wagner nicht geholt, um genauso weiterzuspielen. Natürlich wollen die sich weiterentwickeln und den nächsten Schritt gehen. So, aber
ja, aber die Frage, also hat denn auch mal jemand Sandro Wagner vorher gefragt oder sagen alle nur, boah, der ist ja der Co-Trainer von Nagelsmann gewesen, der muss auf jeden Fall richtig guter Offensivtrainer sein. So, also ich hatte ihn auch tatsächlich so abgespeichert und ich habe das auch, weil er damals ja mit Unterhaching die Regionalliga Süd damals so geruled hat, wo er aufgestiegen ist, ich glaube mit nur einer Niederlage in der ganzen Saison oder so, da hatte ich das tatsächlich auch so abgespeichert. Aber auch Alex Schlüter hat ja in der ersten Folge bei Anne und bei dir gesagt, ja, eigentlich ist er voll der Pragmatiker und der muss erstmal gucken, was da überhaupt geht. Und ich bin ehrlicherweise jetzt auch schon ein bisschen enttäuscht, aber ich hatte auch so viel mehr jetzt erstmal auch aus Vorsicht gar nicht erwartet.
Aber hinten kommt natürlich jetzt noch dazu, dass der Kapitän ausfällt, Joveleo, Innenband, Anriss im Knie. Also das ist natürlich jetzt ein richtiges Problem, wo die Defensive sowieso schon jetzt nicht stabil wirkt.
Ja.
Und mit Heidenheim haben sie jetzt natürlich den leichtesten Gegner der Liga in Heidenheim, das einzige Team mit 0 Punkten. Aber die wollen natürlich jetzt auch irgendwann mal anfangen, Punkte zu sammeln. Denn sonst wird das eine ganz harte Saison. Wobei man dazu sagen muss, so eine schlechte Bilanz wie Heidenheim hatten auch Mainz und Bochum schon mal vor einigen Jahren, also 0 Punkte nach 4 Spielen. Beide haben den Klassenerhalt noch geschafft. Beide haben sogar die ersten 6 Spiele alle verloren und sind am Ende noch in der Liga geblieben. Also ne, man kann noch relaxed bleiben in Heidenheim, aber sie wissen, glaube ich, schon auch, das wird ein ganz, ganz dickes Brett, was sie da bohren müssen in dieser Saison.
Zumal der Kader, da haben wir in der vergangenen Woche auch schon drüber gesprochen, der wirkt auf mich jetzt nicht so richtig Bundesliga-tauglich. Klar können da dann auch Spieler über sich hinauswachsen oder vielleicht auch an Größe gewinnen. Also Ibrahimovic zum Beispiel, der ja immer spielt, aber bisher noch nicht so den großen Impact hatte. Dann vergangene Woche schmeißt Frank Schmidt aus der Not heraus irgendwie A-Jugendspieler rein. Beide machen okay Partien, Yannick Wagner und Adam Kölle. Adam Kölle trifft ja dann sogar und sorgt dafür, dass das Spiel nochmal heiß wird beim HSV. Also klar, solche Dinge können natürlich schon passieren. Dass es für den Klassenerhalt reicht, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich habe ganz lange gedacht, okay, das ist auch so ein Match. Irgendwie keiner kann das Spiel machen, deswegen will auch keiner so richtig das Spiel machen. Und das wird auch so ein zähes Ding, an dem dann am Ende Augsburgs doch noch größere Qualität den Ausschlag gibt. Je mehr ich mich mit diesem Spiel befasst habe, desto eher bin ich der Meinung, das wird mindestens der erste Punkt für Heidenheim in dieser Saison.
Mhm.
Weil der FCA hat die meisten Gegentore nach Ballverlusten im eigenen Spielaufbau bekommen. Und sie werden, glaube ich, in diesem Spiel das Team sein, das eher mehr das Spiel machen muss. Du hast hinter Wolf immer dieses riesige Loch, weil Wolf ja immer so hochschiebt. Über die Seite kommt Ibrahimovic. Ist einer der schnellsten Spieler der Bundesliga. Ist bisher nur noch nicht zum Tragen gekommen. Der ist schon 35 km/h gelaufen in dieser Saison. Und du hast dann auf der Halbposition zwar Matsima, der ist auch nicht langsam für einen Innenverteidiger, aber in dem Duell würde er trotzdem den Kürzeren ziehen. Und na klar, Heidenheim hat noch nicht wirklich Torgefahr ausgestrahlt in dieser Saison, aber du brauchst dann halt vielleicht 3 oder 4 oder 5 große Chancen. Die halte ich nicht für ausgeschlossen gegen Augsburg, wenn sie es wirklich so hinbekommen, die Heidenheimer, dass sie das Spiel machen, lassen, also dass sie den Gast das Spiel machen lassen. Dann spricht nur Finn Dahmen dagegen, meiner Meinung nach. Aber dann bin ich auf jeden Fall bei einem Punkt für Heidenheim.
Werden wir sehen, wenn Heidenheim und Augsburg aufeinandertreffen. Eine Partie ist noch übrig. Das heißt, einmal spielen wir noch, wer bin ich? Jetzt wird es sehr leicht. Ich suche eine Mannschaft. Und zwar ist es die Mannschaft, die aktuell die beste U23-Mannschaft aller Bundesligisten hat.
TSG Hoffenheim.
Die sind nämlich gerade in der dritten Liga, glaube ich. Dritter oder ja. Ja. Und die spielen in Freiburg am Sonntag.
Schon wieder einen Keks?
Ja, du hast 8 von 9 hast du.
Das ist ganz okay, das Quote.
Das ist okay,
ne?
ja, das ist ganz gut, ja. Lass uns kurz noch über die Partie sprechen. Freiburg kommt frisch aus dem Europa-League-Spiel gegen Basel, wieder mit einem überragenden Noah Atubolu. Also da macht sich einer noch bemerkbarer als sowieso schon. Tolle Leistung. Und möglicherweise auch ein Pfund gegen Hoffenheim dann zu Hause am Sonntag.
Ja.
Kriegt er viel Arbeit?
Kann schon sein, dass er ein bisschen Arbeit bekommt. Die TSG ist ja offensiv total stark. Die TSG wird Freiburg auch mit dem Stressing ordentlich pressen. Mit dem Pressing ordentlich stressen. So mit ihrer hohen Intensität, dem hohen Anlaufen auch. Und Freiburg war ja jetzt in der Europa League gegen Basel schon überzeugend. Aber es ist halt auch einfach noch ein zusätzliches Spiel. Und vor allem so im Mittelfeldzentrum Eggestein und Osterhage, beide wirklich überragend. Aber das ist natürlich echter Pain, das zweimal die Woche zu machen, das, was die beiden da abreißen. So, und das kann dann möglicherweise vielleicht so ein paar Prozentpunkte kosten. Dann kann das in die Karten von Hoffenheim spielen. Auf der anderen Seite, ich finde, Freiburg ist halt einfach so pragmatisch, ist so mit das pragmatischste Team der Bundesliga. Und die sind halt einfach auch gut darin, dieses hohe Anlaufen des Gegners, diese Intensität nicht nur zu matchen, sondern auch einfach stumpf mit langen Bällen zu überspielen. Bisschen fraglich ist ja, oder was ich mich jetzt frage, ist, wie machen sie es dann, weil wenn Höhler wirklich ausfallen sollte, ist krank, war ja gegen in der Europa League auch nicht im Kader, da konnten sie Mansambi bringen, der ist in der Bundesliga gesperrt. So, und dann musst du dir was einfallen lassen. Könntest mit Dingchi möglicherweise anfangen als Zehner hinter Adamu? Kannst vielleicht auch. Also das halte ich, also weiß ich nicht, mit zwei Stürmern spielen, mit Matanovic und Adamu, die sind ja schon sehr ähnliche Typen.
Da muss es halt jetzt auch, glaube ich, wirklich auf die Frische gucken. Zumal, ja, wie gesagt, Hoffenheim bringt viel Wucht mit, beide Siege auswärts in dieser Saison, das heißt, da gehen die auch richtig selbstbewusst ran.
Ja, auch zu Recht.
Und noch eine Anmerkung zu dem Spiel gegen die Bayern und zu eurer Podcast-Folge. Ihr habt natürlich einen riesen Gag liegen lassen.
Dann ist gut, dass du den jetzt nachreichst.
Ja, das war natürlich ein Zufallstreffer gegen die Bayern.
Alter. Moment, den hat Conny gebracht. Conny hat gesagt, Zufall hat ein Tor gemacht und es war Absicht. So, der war noch besser als
dein.
Ja, deine.
Stimmt, der war natürlich ein Ticken subtil.
Siehste?
Ja. Ja, das so war ja auch nur eine Kritik
an
dir. Das
ist schon Kabarett, mein Freund, und nicht nur Comedy.
Freiburg gegen Hoffenheim am Sonntag. Dann sind wir alles durch in der ersten Liga.
Ja.
Und du hast 8 von 9 Keksen. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Das ist eine 2+.
Es ist Wahnsinn, dass wir in diesem Podcast jetzt immer irgendwelche Preise vergeben.
Und ganz zum Schluss sollen wir aber noch über die zweite Liga sprechen. Auch die spielt am Wochenende, 7. Spieltag schon. Kurzer Überblick, der Tabellenführer Darmstadt spielt Freitag gegen Dresden, der 2. Elversberg Samstag gegen Kiel, Hannover als 3. am Sonntag gegen Bielefeld. Und das Topspiel am Samstagabend ist Bochum gegen Düsseldorf. Und es ist auch für uns ein Topspiel, denn ein gewisser Jens Walbrot ist vor Ort im Stadion als Reporter beim nächsten, ja, ich sag mal, fast schon Schicksalsspiel. Der Bochum hat einen Trainer schon gewechselt, die brauchen trotzdem aber jetzt dann irgendwie auch mal ein Signal und mal einen Sieg. Haben nämlich dann gegen Nürnberg verloren und in Düsseldorf ist die Stimmung auch angespannt. Wenn die verlieren, heißt es, dann wird es ganz eng für Daniel Thun.
Also ich bin nicht sicher, ob das ein cleverer Move wäre. Also klar, ich kenne die ganze Diskussion drumherum, kenne auch Klaus Allofs Ansage. Also Klaus Allofs, der Sportvorstand von Fortuna Düsseldorf,
Welche Ansage, dass sie aufsteigen wollen?
Ja, und auch, dass jetzt so langsam mal was passieren muss, Klammer auf, Daniel Thun.
Achso, ja, genau, er hat sich aber nicht richtig hinter den Trainer gestellt.
Nee, genau, das meine ich so.
Okay,
ne? Also das ist so dieses typische Rumlavieren. Ich kann auch den Unmut der Fortuna-Fans verstehen, aber. Also nehmen wir mal die Abwehr. Du hast jetzt Jamil Siebert abgegeben. Einen der besten Innenverteidiger der zweiten Liga. Dafür haben sie richtig Geld bekommen. Dafür mussten sie aber bis zum letzten Tag der Transferperiode warten. Dafür kam Jesper Dorland. Der hat jetzt nur 2 Spiele mit der Mannschaft gemacht, war beide Male nicht gut. Es ist natürlich so dann nicht gut, dass das sofort nicht sofort funktioniert. Und trotzdem ist es natürlich auch maximal unglücklich für einen Trainer, so viele Dinge im Laufe der Vorbereitung erst und dann nach Saisonstart, die zweite Liga hat ja auch viel früher begonnen als die Bundesliga, nach und nach immer wieder irgendwie Dinge verändern zu müssen.
Ja, das stimmt. Ganz unruhiger Kader, unruhige Kaderzusammenstellung, ganz viel Dynamik immer noch so drin. Deswegen muss man natürlich auch Klaus Allofs damit ins Boot holen, der dafür mitverantwortlich ist. Aber der Trainer ist derjenige, der dann den maximalen Druck hat, das zusammenzubauen. Und das heißt immer, man braucht noch Zeit. Aber wenn du wirklich dieses Ziel erreichen willst, was Klaus Allofs ja vorgegeben hat, der hat ja wirklich auch gesagt, wir wollen aufsteigen. Ich weiß nicht, ob er den Düsseldorfern damit einen Gefallen getan hat. Weil
ja, also du kannst ja auch nicht immer sagen, so, wir waren dreimal hintereinander irgendwie nah an den Aufstiegsplätzen, wenn nicht sogar auf dem Relegationsrang. Jetzt spielen wir mal um Platz 5 mit. Kannst du ja nicht machen. Finde ich vollkommen okay. Ist auch in Ordnung. Ich glaube, das ist auch was, womit der Trainer arbeiten oder leben kann. Du musst, finde ich, den Gesamtkontext trotzdem bei so einer Entscheidung berücksichtigen. Und Daniel Thune ist jetzt nicht so lange schon Trainer dort, weil er da grottenschlechte Arbeit geleistet hat, sondern sie waren ja auch wegen ihm in diesen Positionen. Und er hat es ja schon mehrfach hinbekommen, die Mannschaften nach holprigen Starts, weil das war in den vergangenen Jahren oft so bei der Fortuna, es waren halt nicht so viele Wechsel von Stammspielern auf einmal so. Mhm. Das hat er trotzdem dann hinbekommen. Und ich meine, was mich so ein bisschen nachdenklich macht, ist, dass der gegen Darmstadt dann schon irgendwie ratlos aussah. So, was soll ich jetzt noch machen? Und das ist natürlich immer fatal, wenn so ein Signal gesendet wird.
Für die Mannschaft ist es auch fatal, wenn sie merkt, der Trainer hilft uns nicht mehr weiter.
Ja, also, oder es ist jetzt irgendwie Zweckoptimismus, der verbreitet wird, oder da werden Dinge einfach gemacht, um Dinge zu verändern und es steckt kein richtiger Plan dahinter, so ein bisschen Aktionismus, dann wird es irgendwann schwierig, klar. Aber ich weiß nicht, ob ich da, auch wenn die Saison bisher nicht gut verlief für die Fortuna, schon wäre. Der VfL ist halt einfach nochmal eine Ecke weiter im Chaos, muss man einfach auch so sagen. Also ich fand da in der vergangenen Woche nach dieser Niederlage gegen Nürnberg, fand ich so diese Gleichgültigkeit, die alle ausgestrahlt haben, das war schon crazy. Also so, sowohl die Spieler so, ja, wir versuchen einfach im nächsten Spiel weiter so, und auch der Trainer so, ja, haben gemerkt, dass wir mehr pressen können, aber hat dann irgendwie nicht funktioniert, so ja, So geschäftsmäßig damit umgehen, dass der Verein da gerade wirklich mit dem Rücken zur Wand steht.
Ja, also der VfL wirkt definitiv noch angeschossener, hat er komplett Rasur gemacht, braucht erstmal einen neuen Sportchef, um einen neuen Trainer eigentlich zu holen. Thomas Hengen ist irgendwie heißer Kandidat, aber dann womöglich erst ab der kommenden Saison, der ist ja noch in Kaiserslautern. Das sorgt jetzt nicht dafür, dass da gerade total viel Ruhe einkehrt. Das kannst du jetzt wahrscheinlich nur mit sportlichen Ergebnissen, mit Punkten schaffen. Und es ist natürlich auch noch das Duell gegen Düsseldorf, dieses ausgerechnete Duell. Da hat Düsseldorf ja noch die Rechnung offen aus der Relegation, die ihnen, glaube ich, vielleicht möglicherweise immer noch so ein bisschen so im Argen liegt. So, das hat ihnen damals, glaube ich, ganz schön viel Hoffnung und Motivation und Energie gekostet, diese bittere Niederlage. Sie waren eigentlich da schon in der Bundesliga und dann reißt ihnen das der VfL noch aus der Hand. Das können sie jetzt wieder gerade biegen am Samstagabend. Du bist ja dann da. Da freuen wir uns sehr drauf. Ansonsten in der zweiten Liga noch am Sonntag Nürnberg gegen Hertha. Auch sehr, sehr spannend und interessant. Und Schalke in Spiel 1 nach der Entlassung von Ben Manga am Freitag gegen Fürth.
Ja, vielleicht. Also parallel spielt Darmstadt, aber ich habe viele Schalke-Fans in dieser Woche gesprochen und immer hört man so, ja, vielleicht sind wir ja Tabellenführer Freitag gehabt.
Warum nicht?
Schalke bleibt Schalke. Ja, kann aber sein, klar. Also dieses Manga-Thema wird, glaube ich, tatsächlich gar nicht so groß sein, weil am Ende ist einfach das, was so auf dem Platz passiert und auch die Kaderzusammenstellung, wo Ben Manga dann möglicherweise gar nicht so viel zu beigetragen hat, wie man so hört. Das ist einfach so überzeugend, dass da nicht viel drüber diskutiert werden wird, glaube ich.
Alle Spiele der zweiten und auch der ersten Liga gibt es wie gewohnt live und in voller Länge zum Hören bei uns in der Sportschau-App. Müssen wir sonst noch auf was hinweisen oder können wir jetzt endlich deine Kekse essen?
Du kannst gerne von meinen 8 Keksen 7 haben.
Dann vielen Dank dafür.
Ja, gern.
Vielen Dank euch fürs Zuhören und Zugucken. Viel Spaß beim Bundesliga-Wochenende und am Sonntag gibt es dann die nächste Folge mit einer Rückschau auf den 5. Spieltag in der Bundesliga.
Ich werde zuhören.
Bis dahin, alles Gute.